SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Drei Mitglieder des Islamischen Zentralrats in der Schweiz werden angeklagt. Sie sollen Propagandavideos für Terroristen gemacht haben. Ums Wohl der Kühe ging es im Ständerat.
Wenn die Natur Kühen Hörner gegeben hat, dann haben sie das Recht auf diese Hörner. So einfach ist es.
Stellen Sie sich den Uri-Stier ohne Hörner vor. Also mit Verlaub, das sieht irgendwie nach einem Schaf mit Nasenpiercing aus, aber auf jeden Fall nicht nach einem Uri-Stier.
Der Ständerat sagt am Schluss aber Nein zur Hornkuh-Initiative. Die chinesischen Autobauer kommen nach Europa mit ihren Elektroautos. Und was bisher nach billigen, belächelten Wagen klang, tönt heute nach klingender Münze. Die Erwartungen an ihren Tessiner Bundesrat sind hoch, aber viele Probleme müssen die Tessiner selbst lösen. Welche weiß Luca Albertoni, der Direktor der Tessiner Handelskammer. Er ist im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Sie sollen Werbung gemacht haben für ein Führungsmitglied der Al-Qaida mit Videos und sollen damit gegen das Verbot von Terrororganisationen wie Al-Qaida und Islamischer Staat verstoßen haben. Erstmals erhebt die Bundesanwaltschaft deswegen gegen drei Vorstandsmitglieder des Islamischen Zentralrats Schweiz Anklage. Ruth Wittwer.
Einer der Beschuldigten habe in Syrien ein Al-Qaida-Führungsmitglied gefilmt. Danach erschienen zwei Videos auf YouTube. Diese seien von einem Vorstandsmitglied des IZRS abgesegnet worden, schreibt die Bundesanwaltschaft. Alle drei Beschuldigten hätten die Videos danach auf den sozialen Medien und an Veranstaltungen beworben. Damit boten die drei IZRS-Mitglieder dem Al-Qaida-Vertreter eine prominente, multimediale Plattform, sagt André Marti von der Bundesanwaltschaft.
Dadurch ist es diesem führenden Al-Qaida-Vertreter gelungen, seine Person, aber eben auch die Ideologie der von ihm vertretenen Terrororganisation Al-Qaida vorteilhaft darzustellen, mit anderen Worten eben Al-Qaida-Propaganda zu betreiben.
Bei einer Verurteilung können Haftstrafen bis zu 5 Jahren verhängt werden. Der Verein IZRS ließ eine Anfrage von Radio SRF für eine Stellungnahme unbeantwortet.
Ruth Wittwer. Die weiteren Nachrichten im Überblick hat Sabrina Meyer.
Der Studentenaustausch mit europäischen Universitäten soll weitergeführt werden. Der Ständerat hat 115 Millionen Franken dazu bewilligt, ohne Gegenstimme. Das Geld ist für eine Übergangslösung zum Erasmus-Programm bestimmt. Nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative hat die EU das Erasmus-Programm mit der Schweiz vor 3 Jahren ausgesetzt. Seither gibt es weniger Studentenaustauschprogramme mit Universitäten in der EU. Zudem muss jede Schweizer Hochschule mit den Hochschulen in der EU einzeln Verträge abschließen. Ziel von Parlament und Bundesrat ist es, dass die Schweiz ab 2021 beim Erasmus-Programm wieder voll dabei ist. Wir bleiben im Ständerat. Laut diesem soll es für Kühe und Ziegen mit Hörnern keine zusätzlichen Subventionen geben. Der Ständerat hat die sogenannte Hornkuh-Initiative abgelehnt mit 28 zu 8 Stimmen. Für die Initiative haben sich Vertreter der SP eingesetzt. Die Entfernung von Hörnern würde den Kälbern Schmerzen bereiten und ihre Würde beschädigen. Die Mehrheit im Ständerat sah die Hörner jedoch als Gefahr für Menschen und auch als Gefahr für andere Kühe. Auch der Bauernverband lehnt die Subventionen fürs Hornvieh ab. Die EU ist daran, ihre Außengrenze besser zu schützen. Und die Schweiz ist als Schengen-Staat dazu verpflichtet, sich daran zu beteiligen. Nun hat der Nationalrat beschlossen, 16 Experten des Schweizer Grenzwachkorps beizusteuern zu den 1.500 EU-Grenzschutzexperten. Die Kosten will der Nationalrat auf 12 Millionen Franken pro Jahr beschränken, gegen den Willen von Finanzminister Ueli Maurer. Dieser sagte, die zusätzliche Sicherheit, die der Schutz der EU-Außengrenze bringe, sei vergleichsweise günstig. In Burma haben hunderte Buddhisten eine Hilfslieferung des IKRK für die muslimische Minderheit der Rohingya blockiert. Mitarbeitende des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz seien beim Beladen eines Schiffes attackiert worden, wie die Agentur Reuters berichtet. Die Lieferung mit 50 Tonnen Hilfsgütern sollte in den Norden Burmas gebracht werden. Seit Ende August sind nach Angaben der UNO über 420.000 Angehörige der Rohingya-Minderheit vor Verfolgung und Gewalt ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Im Schweizer Außenhandel sind die Einfuhren im August stärker gewachsen als die Ausfuhren. Die Einfuhren stiegen gegenüber dem Juli um fast 10%, die Ausfuhren dagegen nur um 4%, wie die Zollverwaltung mitteilt. Der Überschuss der Schweizer Handelsbilanz sank damit im August auf 2,2 Milliarden Franken. Das heißt konkret, dass die Schweiz für gut 2 Milliarden Franken mehr Waren ins Ausland geliefert hat, als sie dort eingekauft hat. Eine 500.000 Beschäftigte in der Schweiz, so viele verunfallen jedes Jahr in ihrer Freizeit. Diese sogenannten Nicht-Berufsunfälle würden die Arbeitgeber jedes Jahr mit mehreren Milliarden Franken belasten. Jährlich fielen 7,5 Millionen Arbeitstage aus, weil die Verunfallten nicht arbeiten könnten, schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung. Das Wetter: heute und morgen meist sonnig. Morgen Vormittag gibt es im Mittelland gebietsweise Nebel und Hochnebel. Am Nachmittag ziehen Wolkenfelder auf. Die Temperatur 18 bis 21 Grad.
Ein 64-jähriger Schweizer Bergbauer hat mit wenigen Gleichgesinnten über 100.000 Unterschriften gesammelt. Sein Anliegen: Kühe mit Hörnern. Wer als Bauer oder Bäuerin seinem Vieh die Hörner lässt, soll Geld vom Staat bekommen. Das Thema, die Kuh und ihre Hörner, weckte die Streitlust in der kleinen Kammer. Kurdin Vinzenz.
Hornlose Kühe. Haben wir keine größeren Probleme, mag bei vielen der erste Gedanke sein. Und auch unter den Ständeräten gab es am Morgen den einen oder anderen Lacher bei diesem Thema. Dass sie die Hörnerfrage trotzdem ernst nehmen, hatten sie schon gestern bewiesen. Kaum war der neue Bundesrat gewählt, hatten sich die Ständeherren und Damen ins Simmental begeben und studierten dort verschiedene Kühe.
Wobei mir aufgefallen ist, dass die Kühe mit oder ohne Hörner uns kaum beachtet haben,
berichtete der Urner CVP-Mann Isidor Baumann. Besonders ins Zeug für die Hörner legte sich bei der Debatte heute der Solothurner SP-Mann Roberto Zanetti. Ein Horn sei nicht einfach ein Horn, wie das viele meinten, sondern durchblutetes Gewebe. Das Enthornen mit einem glühenden Eisen sei darum, gelinde gesagt, sehr ungemütlich für die Tiere. Und ein Horn sei auch nicht einfach eine Zierde, sondern ein Sinnesorgan.
Das sind Kommunikationsinstrumente dieser Tiere. Und es ist unbestritten, dass mit dieser Kommunikation insbesondere auch die Rangordnung ausgetragen wird, und zwar eben ohne unnötige Rangeleien.
So gäbe es weniger Verletzungen unter den Kühen. Unterstützung bekamen die Hornkuhfreunde auch sonst vor allem von der Linken, zum Beispiel von der SP-Frau Anita Fetz aus Basel. Sie sagte aus der Perspektive der Konsumentin:
Ich will Milch aus normalen Kühen mit Hörnern. Punkt.
Die Initiative will jene Bauern mit Geld belohnen, die Hornkühe halten. Die Rede ist von einem Franken pro Kuh und Jahr. 30 Millionen würde das kosten. Dafür müssten die Bauern in einem anderen Bereich auf Staatsgelder verzichten. Gegengeld für Hörner war die bürgerliche Mehrheit. Sie beschrieb die Hornfreunde als Romantiker. Kühe mit Hörnern weckten vielleicht ein Heidiland-Feeling, fand der Zuger Peter Hecklin von der CVP.
Aber Hörner sind doch eigentlich Waffen für die Rangordnung in der Herde, zur Verteidigung des Reviers, zur Verteidigung des Nachwuchses gegenüber anderen wilden Tieren.
Und eben auch gegenüber den Menschen. Darum komme es immer wieder zu Unfällen und Verletzungen, auch schweren, wenn eine Kuh mit den Hörnern auf einen Menschen losgehe. Und CVP-Ständerat Baumann unterstrich diesen Punkt und nahm der Debatte damit definitiv ihre heitere Note.
Und ich habe es erlebt im näheren Familienumkreis, dass es ein Toter gegeben hat, ein Familienvater, durch Hornstoß.
Der Ständerat sagte schließlich deutlich Nein zur Initiative. Ein Gegenvorschlag war kein Thema, nicht zuletzt deshalb, weil der Initiant signalisiert hatte, er werde sein Begehren bestimmt nicht wegen eines Gegenvorschlags zurückziehen. Im Winter entscheidet wohl der Nationalrat, nächstes Jahr stimmen Volk und Stände ab über die Kühe und ihre Hörner.
Atomwaffen sollen verboten werden. Dafür kämpft IKRK-Präsident Peter Maurer an der UNO-Versammlung.
The treaty signals to all that any development, modernizing, testing, threat or plan to use nuclear weapons by anyone is unacceptable.
Ein anderer Schweizer Bundesrat, Didier Burkhalter, zögert aber, das Dokument gegen Atomwaffen zu unterschreiben. Katalonien sucht den Alleingang und stellt Spaniens Demokratieverständnis in Frage. Sie sollten nicht den ersten Stein werfen, meint unser Spanienkenner. Präsident Erdogan riet ihnen, nicht SPD und nicht Grüne zu wählen. Hören die Deutsch-Türken bei der Wahl am Sonntag auf ihn. Chemische Waffen sind weltweit verboten, biologische auch. Auch Streubomben und Landminen. Doch Atombomben sind immer noch völlig legal. Das UNO-Atombombenverbot soll das ändern. Es liegt in New York zur Unterschrift auf. Doch wer wird unterschreiben? Viele UNO-Mitglieder, allerdings nicht die Atommächte selber. Erstaunlicherweise zögert auch die Schweiz mit der Unterschrift. Warum genau? Aus New York, Fredrik Steiger.
Niemand macht sich Illusionen, dass dank des Atombombenverbots Nuklearwaffen schon bald aus den Kriegsarsenalen verschwinden. Genau jene Mächte, die Atombomben besitzen, wollen vorläufig nicht auf sie verzichten. Nikki Haley, die amerikanische UNO-Botschafterin.
We would love to have a ban on nuclear weapons.
Ohne sie könne man die Bevölkerung nicht schützen. Es dürfe nicht passieren, dass die Guten auf Atombomben verzichteten, während die Bösen weiter welche besäßen. Die Atommächte boykottierten bereits die Verhandlungen über das Abkommen. Trotzdem spricht UNO-Generalsekretär Antonio Guterres von einem historischen Schritt. Immerhin sei es der erste internationale Atomabrüstungsvertrag seit 2 Jahrzehnten.
The first multilateral disarmament treaty in more than 2 decades.
Beatrice Fien von der Koalition von Nichtregierungsorganisationen, die sich seit Jahren für das Atomverbot stark macht, erklärt,
that they still are legal. That's kind of unacceptable.
Es sei inakzeptabel, dass Atombomben immer noch legal seien. Entschieden für das Verbot eingesetzt hat sich auch das IKRK, zumal die Genfer Konventionen sämtliche Waffen verbieten, bei deren Einsatz nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden werden kann. Bei Nuklearwaffen ist das offenkundig unmöglich. IKRK-Präsident Peter Maurer meinte deshalb in New York,
«The treaty signals to all that any development, modernizing, testing, threat or plan to use nuclear weapons by anyone is unacceptable.»
Das Abkommen signalisiere allen, dass die Entwicklung, Modernisierung, das Testen und auch das Drohen mit Atomwaffen unstatthaft ist. Die Schweiz hingegen, ob schon Sitzstaat des IKRK, tut sich schwer mit dem Vertrag, räumt Außenminister Didier Burkhalter gegenüber Radio SRF ein.
Wir hatten immer Schwierigkeiten mit diesem Dossier, weil die wichtigsten Player im Atomdossier nicht mitgemacht haben.
Man fürchtet außerdem die Aushöhlung des bisherigen Atomsperrvertrags durch das neue Abkommen. Man unterzeichnet deshalb das Atombombenverbot nicht.
Ohne dass wir sicher sind, dass die wichtigsten anderen Verträge, das Sichtweiterverbreitungsvertrag, in Gefahr kommen wegen dieser Initiative.
Zum Atomsperrvertrag von 1970 bekennen sich auch die traditionellen Nuklearmächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Er verpflichtet sie, möglichst bald ihre Atomarsenale zu liquidieren. Doch um das futieren sie sich. Ein weiterer Grund für das vorläufige Abseitsstehen der Schweiz ist ein taktischer.
Wir wollen die Brückenbaufunktion behalten. Darum bleiben wir ein bisschen vorsichtig in diesem Dossier.
Eine Vermittlerrolle ist sehr schwierig, wenn man sich mit der Unterzeichnung klar positioniert, und zwar gegen die Atommächte und gegen die NATO-Länder, die sich dem Atomverbot ebenfalls verweigern, weil sie die NATO insgesamt als nukleare Allianz verstehen. Für den Moment heißt das, rund 120 Länder, also eine Mehrheit in der UNO, unterstützt das Verbot. Doch die mächtigsten Staaten verweigern sich. Fragt sich natürlich, ob der Vertrag deshalb nutzlos ist. Nein, meinen die Befürworter. Man habe schon bisher gesehen, dass Verbote ganzer Waffengattungen, etwa der C-Waffen oder der Landminen, durchaus etwas bewirkten. Mit der Zeit. Beim Atombombenverbot wird es allerdings nicht Jahre dauern, sondern Jahrzehnte. Bestenfalls.
Die Region ist reich, wirtschaftlich potent und fühlt sich anders als der Rest des Landes. Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona. Am 1. Oktober wollen die Katalanen per Abstimmung die Selbstständigkeit erwirken. Gegen den Text der Verfassung und gegen den Willen der Regierung Rajoy in Madrid. Gestern griff diese durch, ließ Büros der katalanischen Regierung durchsuchen und verhaftete 14 ranghohe Politiker und Beamte in Barcelona. Tausende demonstrierten seit gestern bis in die frühen Morgenstunden gegen diesen, wie die Separatisten sagen, Angriff auf die Demokratie. Eine Einschätzung von Martin Durra.
We just want to vote. Wir wollen ja nur abstimmen. Das stand gestern in Barcelona auf dem Transparent eines Demonstranten. Neben ihm hielt ein anderer übergroße Handschellen in die Höhe mit der Aufschrift «Spanish Democracy», mit einem Fragezeichen immerhin. Man will draußen verstanden werden, darum die englischen Parolen und darum einfache Botschaften, zu einfache. Tatsächlich geht es auch um Demokratie. Spanien hat kaum direkt demokratische Mittel, die dem Volk politische Mitbestimmung erlauben. Mit diesem Defizit muss sich die Politik eher früher als später auseinandersetzen. Aber in Katalonien geht es um mehr. Viele Separatisten, auch Politiker, schließen eine einseitige Unabhängigkeitserklärung nicht aus. Das aber wäre ein grober Verstoß gegen die spanische Verfassung. Darum operiert Ministerpräsident Rajoy dauernd mit Verfügungen des Verfassungsgerichts. Aber eine einseitige Unabhängigkeitserklärung wäre auch ein Verstoß gegen eine katalanische Form der Demokratie, die angeblich besser wäre als die spanische. Eine improvisierte und illegale Abstimmung kann nicht Grundlage eines neuen Staates sein. Und das ist nicht der einzige Widerspruch der radikalen Separatisten. Sie sprechen zum Beispiel dem spanischen Verfassungsgericht jede Zuständigkeit für katalanische Belange ab und respektieren darum dessen Verfügungen nicht. Man verabschiedet sich also aus dem spanischen Rechtssystem. Wer sich aber von Spanien lösen will, anerkennt, dass er jetzt noch dazugehört. Wer es bestreitet, nimmt die Sezession als gegeben vorweg, ohne Volkesstimme auch nur abzuwarten. Man will ausbrechen aus spanischer Gefangenschaft, man respektiert die spanischen Gerichte nicht mehr, aber es sitzen weiterhin katalanische Abgeordnete, auch separatistische, im spanischen Parlament. Natürlich, das ist eine Bühne, aber auf der wird nur deklamiert. An einem langsamen politischen Prozess waren Kataloniens separatistische Politiker der letzten Jahre nicht wirklich interessiert. Ministerpräsident Rajoys stures Nein kam den Katalanen zu Pass. Es radikalisierte und wirkte mobilisierend. Solche Widersprüche sind auch auf Englisch nicht mehr erklärbar. Die Separatisten stehen in einer Sackgasse und Ministerpräsident Rajoy auch. Er muss einsehen, dass man ein Land nicht nur mit Gerichtsurteilen regieren kann. Und die Separatisten, dass man Demokratie nicht im Handstreich erobert, sondern mit Dialog, Verhandlungen, Kompromissen. Genau dazu war Spanien nach der Franco-Diktatur fähig. Und dieser Weg ist immer noch offen.
An der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt sieht man sie zurzeit. Bullige SUV mit Elektroantrieb, made in China. Längerfristig wollen chinesische Autohersteller den europäischen Markt erobern. Bereits jetzt beliefern sie ihre Landsleute mit Elektroautos. 200 Millionen Fahrzeuge sind in China derzeit registriert. Elektroautos machen dabei noch einen kleinen Anteil aus. Doch Chinas Regierung will dies ändern. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
Im Wasser spiegeln sich die leuchtenden Wolkenkratzer von Shanghai. Plötzlich blitzt die Silhouette eines roten Wagens auf, bis das ganze Auto im Werbevideo erscheint. Es ist der neue Kompakt-SUV des chinesischen Herstellers Chery. Exeed TX heißt er. Mit ihm hat Chery Großes vor. Er soll in Zukunft nach Europa exportiert werden. Bisher waren chinesische Elektro- und Hybridautos vor allem für den Heimmarkt und für Schwellenmärkte wie Russland oder Südostasien gedacht. Zwar wird in China schon seit Jahren an Elektroautos geforscht, auf dem Markt ist der Durchbruch aber erst 2014 gelungen, sagt David Zhang, Ingenieur und unabhängiger Berater der chinesischen Autoindustrie. Dies, nachdem die privaten Elektroautos finanziell unterstützt werden. In jedem Jahr explodierte der Markt förmlich. 2015 wurden über 300.000 solcher Autos verkauft. China wurde zum größten Markt für Elektro- und Hybridautos. Im letzten Jahr war es bereits eine 500.000 und bis Ende dieses Jahres erwarten wir 750.000 verkaufte Autos. Die finanziellen Zuwendungen will Chinas Regierung langsam abbauen. Bis 2020 sollen die Subventionen ganz wegfallen. Für Käufer gibt es aber weiterhin Anreize. Den Hauptgrund für den Erfolg sehe ich in den Autonummern, die die Käufer viel schneller erhalten. So werden diese Autos vor allem in Großstädten wie Shanghai oder Peking gekauft. Denn in diesen Städten muss man auf Autonummern für Verbrennungsmotoren sehr lange warten. In großen Städten werden neue Autonummern regelmäßig versteigert oder verlost. Wer leer ausgeht, muss sein Glück das nächste Mal versuchen. Das kann Monate oder gar jahrelang dauern. Chinas Regierung hat den Benzin- und Dieselmotoren unlängst den Kampf angesagt. Derzeit will sie einen Zeitplan ausarbeiten, um in Zukunft ganz von herkömmlichen Autos wegzukommen. Doch der Anteil der Elektro- und Hybridwagen ist in China nach wie vor klein. Ihnen stehen derzeit rund 200 Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gegenüber. Dies ändern sollen Quotenvorgaben, will heißen, wenn China in Zukunft Autos verkaufen will, muss einen bestimmten Anteil an Hybrid- und Elektroautos anbieten. Doch in der großflächigen Elektro- und Hybridautopolitik sieht David Zhang nicht nur Vorteile. Schon jetzt gibt es Überkapazitäten. Bis 2020 wird es auf dem chinesischen Markt einen Bedarf an 2 Millionen solcher Autos geben. Die Industrie wird aber ein Vielfaches an Kapazitäten haben. Der Ausweg, man exportiert in andere Märkte. So haben chinesische Automobilkonzerne wie Chery nach den Schwellenländern nun auch Europa im Blick. Der Erfolg sei aber noch ungewiss, sagt David Zhang. Mit dem europäischen Markt seien die Chinesen noch zu wenig vertraut. Dieser Meinung ist auch Wirtschaftsprofessor Pedro Nueno der China Europe International Business School in Shanghai. Sie müssen die Konsumenten davon überzeugen, dass diese Autos qualitativ hochwertig sind, dass sie langlebig sind und dass sie mindestens so gut sind, wenn nicht besser, als die einheimischen Marken. Und das ist nicht so einfach. Am besten aufgestellt sei der chinesische Autogigant Geely, sagt Pedro Nueno. Dieser hat vor 7 Jahren Volvo übernommen und inzwischen eine neue Automarke lanciert, Link & Co. Dabei helfen die jahrzehntelange Erfahrung der Schweden, Volvos Forschung und Entwicklungsabteilung. 2019 soll es dann soweit sein. Link & Co. will chinesische Autos mit schwedischem Know-how nach Europa exportieren.
Martin Aldrovandi aus Shanghai. Chinesische Autos mit schwedischem Know-how soll es in 2 Jahren bei uns geben. Der Autobauer Chery kommt schon vorher. Haben chinesische Elektroautos bei den Konsumentinnen und Konsumenten in Europa überhaupt eine Chance? Die Frage geht an Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Ja, ich glaube, die Chancen sind deutlich besser als auch schon. Vor einigen Jahren hatten chinesische Autobauer ja schon einmal versucht, in Europa Fuß zu fassen und sind kläglich gescheitert damals. Technisch und auch vom Design her waren diese Autos schlicht unverkäuflich. Inzwischen aber haben die chinesischen Autobauer viel gelernt, auch dank europäischen Partnern. Und ein Auto made in China ist heute absolut für den europäischen Markt tauglich. Und die chinesischen Produzenten werden vor allem mit der Technik nach Europa kommen, die sie gut beherrschen, nämlich dem elektrischen Antrieb.
Bei uns sieht man auf den Straßen ja einzelne Teslas herumfahren. Wie groß ist denn das Interesse allgemein an elektrischen Autos in Europa?
Wachsend, würde ich sagen. Und das sieht man auch an den Zahlen. Konkret wurden im ersten Halbjahr gut 350.000 rein elektrische Personenwagen oder Autos mit Elektromotor und Verbrennungsmotor, sogenannte Hybridfahrzeuge, zugelassen. Und das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass jedes 20. neu zugelassene Auto ganz oder teilweise elektrisch angetrieben wird auf Europas Straßen. In China trifft das nur auf jedes 60. Auto zu.
Das heißt, der Markt in Europa ist potenziell groß. Wo stehen denn die europäischen Autobauer im Vergleich zu den chinesischen, wenn es um den Bau von Elektroautos geht?
Ja, die europäischen Hersteller haben ganz klar einen Rückstand wettzumachen. Das sieht man vor allem am Herzstück der Elektroautos bei den Batterien. Da sind sie auf die asiatischen Hersteller angewiesen. Die grossen Batteriehersteller, die kommen aus Japan, Südkorea und China. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb der VW-Konzern in Deutschland beispielsweise eine eigene Batterieproduktion aufbauen will. Etwas, das Tesla übrigens in den USA bereits macht, um eben unabhängiger zu werden von den asiatischen Zulieferbetrieben.
Europäische Autobauer springen jetzt ja auf diesen Zug der elektrischen Autos auf. Sie haben das Beispiel VW gebracht. Ist es zu spät?
Nein, das glaube ich nicht. Der Rückstand ist nicht so groß gegenüber der asiatischen Konkurrenz. Aber die europäischen Autohersteller müssen sich sputen. Sie haben den Elektroantrieb lange vernachlässigt und werden jetzt gewissermaßen gezwungen, bei dieser Technologie einen Schritt nach vorne zu tun.
Inwiefern werden sie gezwungen?
Ich glaube, es sind vier Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ganz klar die chinesische Quote, wie sie im Beitrag auch angesprochen wurde. China ist der Automarkt und wer künftig dort Autos verkaufen will, muss elektrische Autos im Angebot haben. Dann aber auch der umstrittene Neuling in der Branche. Tesla treibt die europäische Konkurrenz vor sich her. Dann kommt natürlich der Dieselskandal hinzu. Dieser begünstigt alternative Antriebe. Und dann, glaube ich, haben wir auch ein etwas verändertes gesellschaftliches Umfeld, wo ökologische Werte zunehmend mehr Gewicht haben.
Sagt Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Sie hören Rendezvous, es ist 1:05. Deutschland wählt am Sonntag und da fragen wir uns, wen wählen eigentlich die Deutsch-Türken? Bei der Wahl Gerhard Schröders zum Kanzler spielten sie einst eine entscheidende Rolle. Und heute? Sind die Deutsch-Türken für den SPD-Kandidaten, obwohl der sich für einen Abbruch der Gespräche zum EU-Beitritt der Türkei ausgesprochen hatte? Peter Vögerli fragte nach in Berlin.
Billiger, billiger, hier ist lecker, Tomaten, lecker, Tomaten, lecker, lecker, hier bitte schön Aubergine-Angebot.
So klingt es in Berlin-Kreuzberg, Moabit oder Neukölln. Sehr türkisch.
In Berlin leben rund 210.000 Türken,
sagt Kenan Kolat. Er war von 2005 bis 2014 Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Heute engagiert er sich für die größte türkische Oppositionspartei CHP und ist deren Vorsitzender in Berlin. In ganz Deutschland leben 2,9 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Rund 900.000 dürfen auch bei der Bundestagswahl abstimmen.
Diese haben überdurchschnittlich SPD und Grüne gewählt. Also 60% SPD, 20% Grüne.
Allerdings,
dieser Anteil ging in den letzten Wahlen zurück. Bei der SPD war es 50%, bei den Grünen war es 15-18%.
Nun dürfte diese Zahl nochmals sinken, glaubt er. Nicht wegen Präsident Erdogan, sondern weil SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel überraschend erklärt hatte, er sei für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara, kritisiert Kolat.
Insbesondere Martin Schulz, ich bin selber auch Mitglied der SPD, dass er mal gegen sein Wahlprogramm verstößt, indem er sagt, wir wollen die Beitrittsverhandlungen stoppen, natürlich viele Türken auch abschreckt. Das geht nicht. Das hat zum Kopfschütteln und eventuell zu Wahlenthaltung wird es führen.
Martin Schulz hätte für die türkische Community in Deutschland so argumentieren sollen, sagt Kolat, selbst SPD-Mitglied mit türkischen Wurzeln.
Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass er Folgendes gesagt hätte. Wir werden uns ernsthaft mit der Türkei beschäftigen. Wir eröffnen die Kapitel 23, 24, wo es um Rechtsstaat, um Justiz geht. Und wir wollen mit der Türkei darüber sprechen.
Mit der Forderung nach Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mache sich Schulz die Argumentation der AfD zu eigen. Das ist heikel. Kolat glaubt nämlich, dass es zu einem Wähleraustausch von SPD zu AfD kommen werde.
Unter AfD-Wähler gibt es auch viele SPD-Wähler, viele aus den unteren Schichten, die sehen, wenn die SPD jetzt die Chance nicht mehr hat, selber an die Regierung zu kommen, dann wandern sie sozusagen zu der AfD, indem sie sagen, dann protestieren wir dagegen. Ich schätze und behaupte, dass die Wählerwanderung von der SPD in Richtung AfD sehr viel größer sein kann. Das muss auch zum Nachdenken führen innerhalb der SPD.
Zurück aber zur türkischen Community in Deutschland. Da sie nur 1-1,5% der Wahlberechtigten ausmache, sei sie bei dieser Wahl nicht entscheidend, denn CDU und CSU führen zurzeit mit rund 15%. Es habe aber ganz andere Zeiten gegeben, erinnert sich Kolat.
Als Schröder gewählt wurde 2002, ja, der hat durch die Stimmen der Türken die Wahl gewonnen, weil die Türken überdurchschnittlich SPD damals gewählt haben. Er hat damals die Wahl mit 7.600 Stimmen gewonnen. Da waren über 150.000 Stimmen zusätzlich von türkischer Seite gekommen. Insofern wusste er damals, ich bin durch die Türken gewählt worden, hat er immer wieder gesagt.
Höchstens bei den sogenannten Direktmandaten könnten Wähler mit türkischem Migrationshintergrund eine Rolle spielen. Die Hälfte der Bundestagsmandate geht nämlich an Kandidaten mit den höchsten Stimmen im Wahlkreis und bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen könnten sogenannte türkische Stimmen eine Rolle spielen. Insgesamt aber schlechte Nachrichten für die SPD. Der einzige Trost für die Sozialdemokraten, so Kolat.
Die CDU bekommt sowieso keine Wählerstimmen von Türken, 6-7% maximal. Insofern wissen die ganz genau, dass sie bei Türken sowieso nicht ankommen.
Nur lecker klingt anders.
Lecker Tomaten, lecker Tomaten, lecker, lecker. Hier bitte schön Aubergine-Angebot. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Aus Berlin der Bericht unseres Deutschland-Korrespondenten Peter Vögerli. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch nach der Wahl des Tessiners in den Bundesrat. Mit Luca Albertoni, dem Direktor der Tessiner Handelskammer, sprechen wir über das Tessin, seine Wirtschaftsprobleme und die EU-kritische Haltung des Südkantons. Zuvor noch die Schlagzeilen mit Sabrina Mayer.
Der Studentenaustausch mit europäischen Universitäten soll weitergeführt werden. Der Ständerat hat 115 Millionen Franken bewilligt, ohne Gegenstimme. Gemäß Ständerat soll es für Kühe und Ziegen mit Hörnern keine zusätzlichen Subventionen geben. Der Ständerat hat die sogenannte Hornkuh-Initiative abgelehnt. Die Mehrheit im Ständerat sah die Hörner als Gefahr für Menschen und auch als Gefahr für andere Kühe. Eine 500.000 Beschäftigte in der Schweiz, so viele verunfallen jedes Jahr in ihrer Freizeit. Diese sogenannten Nicht-Berufsunfälle würden die Arbeitgeber jedes Jahr mit mehreren Milliarden Franken belasten, schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.